True Crime Lübeck. Verbrechen aus der Nachbarschaft. Ein Podcast der Lübecker Nachrichten.
Sven, stell dir mal vor, jemand hätte ein schreckliches Verbrechen begangen, könnte es sogar vielleicht wieder tun und du müsstest jetzt alles dafür tun, um für diesen Menschen eine möglichst geringe Strafe zu erwirken. Kannst du dir das vorstellen?
Ach, also ich finde, es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mir das für, so wie ich als Persönlichkeit bin, mir das glaube ich nicht vorstellen. Ich finde es, ich glaube, ich würde mich sehr schwer damit tun. Aber ich weiß natürlich und kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es natürlich einfach wichtig ist, dass natürlich jeder vor Gericht die bestmögliche Verteidigung bekommen muss und das gleiche Recht haben muss wie jeder andere auch. Und vor allem ja auch erstmal als unschuldig gilt, solange er nicht verurteilt ist. Ne? Trotzdem kann ich es mir für mich halt schwierig vorstellen. Aber wir haben ja heute einen Gast bei uns und der wird uns sicherlich all diese Fragen gut erklären können. Und zwar ist das Andreas Moss. Er ist seit 29 Jahren schon hier in Lübeck Fachanwalt für Strafrecht und hat schon viele Angeklagte vertreten. Herzlich willkommen.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Und bevor es jetzt losgeht, wollen wir uns natürlich auch noch einmal kurz vorstellen. Die meisten oder viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen uns wahrscheinlich schon. Aber für diejenigen, die uns vielleicht zum ersten Mal heute hören. Ich bin Rabea Ozul, Redakteurin bei den Lübecker Nachrichten und mit mir am Mikro ist mein Kollege Sven Wede.
Moin, hallo. Ja, starten wir gleich mal vielleicht mit einer Frage, die uns schon die ganze Zeit vorher wirklich umgetrieben hat. Nämlich Sie als Strafverteidiger. Was sind eigentlich die häufigsten Vorurteile, die Sie über Ihren Beruf zu hören bekommen? Also was denken Leute über Sie, was eigentlich gar nicht stimmt?
Also da gibt es einiges, was ich in meinem Berufsleben schon erlebt habe. Sagen wir mal so, ein Vorurteil, großes Vorurteil ist immer nur, solange man nicht selbst betroffen ist. Der Strafverteidiger ist der Kumpan des Verbrechers. Mhm. Er steht auf der Seite des Bösen und er wird unheimlich reich damit, dass er Personen vertritt und verteidigt, die eben schlimme Sachen gemacht haben. Und es muss ihm eigentlich an jedem moralischen Kompass mangeln. Das sind die Hauptschlagworte, die man so erfährt, wenn man als Strafverteidiger arbeitet.
Wie es wirklich ist, da wollen wir natürlich später noch zu kommen. Jetzt wollen wir aber erstmal nochmal ganz vorne anfangen. Wie sind Sie denn zu Ihrem Beruf gekommen? Also wie entstand dieses Interesse für Jura?
Das kam nicht so von alleine. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie und es war ja die Zeit, seit 29 Jahren bin ich Strafverteidiger. Fachanwaltschaften wurden ein bisschen später eingeführt, aber das nur so nebenbei. Und da war noch nach dem Abitur Kriegsdienst abzuleisten, beziehungsweise Ersatzdienst habe ich abgeleistet und habe lange Zeit in der Haus- und Familienpflege gearbeitet und wollte eigentlich gar nicht studieren. Habe mich aber immer für politische Zusammenhänge interessiert und habe angefangen, Politik zu studieren in Hannover, wo es dann erforderlich war, auch Rechtsscheine zu machen. Und diese Rechtsscheine wurden bei den Juristen am Juridikum angeboten. Und da bin ich mit zwei sehr beeindruckenden Persönlichkeiten zusammengekommen, Jürgen Seifert und Joachim Perels, ausgewiesene Verfassungsrechtler, große Namen in der Geschichte, Rechtsgeschichte der Bundesrepublik auf Seiten der Hochschullehrer. Und das hat mich fasziniert und angesprochen, Verfassungsrecht. Und dann habe ich mich mit dem Kanon beschäftigt, den man so macht bei den Juristen und habe dann gewechselt. Und so bin ich schleichend sozusagen in diesen Bereich reingekommen.
Jetzt kann man ja, wenn man Jura studiert hat, nicht nur Anwalt werden, sondern natürlich auch Staatsanwalt oder Richter. Wieso haben Sie sich für die Tätigkeit als Anwalt entschieden?
Also da so grundsätzlich als Anwalt war es für mich klar, ich bin kein Strafverfolger. Ich bin vom Typ her jemand, der parteilich ist und sich auf die Seite von jemandem schlägt. Das bringe ich, glaube ich, so ein bisschen von zu Hause aus mit. Und deswegen kam für mich der Bereich Strafverfolgung, Staatsanwaltschaft von vornherein nicht in Frage. Und ähnlich gilt es eigentlich für die Richterschaft. Die Neutralität, die geringe Parteilichkeit, das über den Dingen sich bewegen, war auch nicht das, entspricht nicht so meinem Charakter, glaube ich. Und dazu kommt, dass ich von Anfang an jemand war, der gerne selbstständig arbeiten wollte und nicht in eine, im Anführungsstrichen, Verwaltung eingebunden sein will.
Eine Nachfrage habe ich da trotzdem mal. Mhm. Aber zum Beispiel der Staatsanwalt, hat der nicht auch sozusagen eigentlich die Rolle einer Parteilichkeit? Übernimmt der nicht sozusagen den Gegenpart zu Ihnen?
Ja, also der Staatsanwalt hat so eine Zwitterstellung. Er soll, wie im Grunde der Richter auch, be- und entlastend die Sache betrachten und ist insofern eigentlich von der Anlage im Gesetz her eigentlich neutral. Im Alltag stellt sich das aber häufig ein bisschen anders dar.
Weil er da schon das Ziel hat, eine Verurteilung zu erreichen?
Naja, jedenfalls den Sachverhalt immer unter dem Blickwinkel, in erster Linie unter dem Blickwinkel betrachtet, ist das irgendwie strafrechtlich zu fassen? Ist es eine Situation, wo der Staat auf den Bürger einwirken muss, um zu sagen, stopp, mein Freund, bis hier und nicht weiter? Und da tritt manchmal die Ermittlung zugunsten des Angeklagten ein bisschen in den Hintergrund.
Sie haben sich dann also dafür entschieden, Anwalt zu werden. Aber Sie hätten ja auch zum Beispiel Wirtschaftsanwalt werden können. Sie sind aber nun Strafverteidiger geworden. Warum?
Auch das ist ein bisschen einem Zufall und so wie auch der Einstieg in das Jurastudium einer Person und einem Mentor geschuldet. Meine Frau, die ist nicht Juristin, hat als erste in Lübeck Arbeit gefunden und ich bin dann zum Referendariat hier auch hergekommen und habe eine Anwaltsstation in Lübeck gemacht bei dem schon vor einiger Zeit verstorbenen Rechtsanwalt Ralf Weber. Und bei Ralf Weber war es so, ein Strafverteidiger durch und durch, wenn irgendwas passiert ist im Beritt, dann klingelte da das Telefon. Das ist so diese Generation Johann Schwenn, der jetzt zuletzt auch ja mal durch die Medien gegangen ist mit einem Prozess in Lübeck. Gerhard Mautz, wenn ich das mal ansprechen darf, so von Ihrer Seite auf als Gerichtsreporter unterwegs. Das ist sozusagen die Liga, in der das so spielte. Und das hat mich fasziniert und er hat mich an die Hand genommen und mich eingeführt in das Strafverfahren. Das ist das eine. Und das zweite, die Betroffenen, die liegen mir. Also da kriege ich einen Draht zu diesen Leuten. Das ist, das mag ich.
Können Sie das nochmal erklären? Was Ihnen sozusagen, ist das so, dass man, ich stelle mir es gerade vor, vielleicht, okay, das sind diejenigen, die sonst erstmal alle sozusagen schon vorverurteilen und das macht es dann gerade interessant, sich für deren Geschichte mal zu interessieren. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Ist das das, was Sie sozusagen daran reizt?
Also es ist natürlich einmal so, dass das Fachliche, juristisch-fachliche ist sozusagen das eine. Es ist so, dass und ich habe in Vorbereitung, vielen Dank nochmal für die Einladung, auch so meine Prozessregister nochmal so durchgeguckt und habe so gedacht, also du hast einen wirklich schönen, anspruchsvollen und erfüllenden Beruf. Denn was ich nochmal gesehen habe, ist, es ist von dem kleinen Diebstahl bei Rossmann, ein Pfund Kaffee, bis hin zu dem Universitätsprofessor, die gesamte, der was auch immer begeht, ja, die gesamte Palette von Menschen einfach in mein Leben eingetreten über diese Arbeit, wo ich ganz viel teilhaben kann an dem, was in unserem Land passiert. Und in aller Regel ist es so, die Betroffenen, die Beschuldigten wissen ja in aller Regel gut, was sie getan haben. Und es ist ein leichter Zugang zu jemandem zu finden, der in dieser Situation der Not Hilfe benötigt. Fachliche, aber auch im gewissen Sinne eine stützende psychologische Hilfe benötigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Bashing ist oder so, aber wenn ich mal sage, stellen Sie sich mal vor, ein Beamten-Ehepaar mit einem Nachbarschaftsstreit. Sie können als Anwalt nur verlieren. Die besitzen Varichs Rechtswörterbuch und entweder gewinnst du den Prozess und dann sagen sie, das ist doch klar. Kann ja jeder. Steht ja bei Varichs Rechtswörterbuch. Oder du verlierst den Prozess und dann sagen sie, so mein Freund, da hast du aber da und da hast du aber einen Fehler gemacht. Das kann man bei Varichs Rechtswörterbuch leicht nachlesen.
Was für ein Wörterbuch?
Varig heißt der, also
vielleicht sowas wie der Duden für Juristen, ja, sozusagen. Ne?
So eine Bibel für Juristen, nee, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also so wie heute Wikipedia. Nehmen wir Wikipedia, setzen wir Wikipedia ein.
Okay.
Aber es ist ja nicht so gerne Beamten-Ehepaare als Mandanten.
Ich will da niemanden bashen. Ich will nur sagen, der Beschuldigte einer Straftat weiß in der Regel über sein Umfeld und wie er in die Situation geraten ist. Und er ist sozusagen für den Rat, für die Information, für die gemeinsame Arbeit zugänglicher und offener, als das in anderen Rechtsgebieten vielleicht der Fall ist. Weil es auch ganz viel um tatsächliche Lebenssachverhalte geht. Und dann vielleicht nochmal um Rechtshintergründe.
Sie haben jetzt ja eben schon ein bisschen das Bild gezeichnet, was man als Strafverteidiger macht. Vielleicht können Sie tatsächlich aber noch einmal sozusagen genau definieren, was ist die Aufgabe eines Strafverteidigers und mit welchem Ziel geht man so eine Verteidigung an? Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, man ist ja nicht neutral in dem Punkt.
Nein, also es ist so, von der Anlage her ist die Anwaltschaft und der Verteidiger auch ein Organ der Rechtspflege mit den Staatsanwälten, mit den Richtern und der Verteidigung. Dieses Organ der Rechtspflege hat aber aus meiner Interpretation heraus einen ganz klaren Auftrag, nämlich strenge Parteilichkeit. Und diese strenge Parteilichkeit richtet sich danach, dass der Verteidiger dafür Sorge zu tragen hat, dass jemand bei der Frage der Tat und der Schuld streng nur nach den Kriterien beurteilt wird, die das Gesetz vorsieht. Also Einhalten der Regeln ist das Allererste. Die Regeln kennen natürlich, ist klar, aber das Einhalten der Regeln, welche Beweise darf ich wie erheben, wie kann ich, was muss ich was aufbereiten als Polizei, um es prozessförmig in den Justizprozess einzuführen. So, und deswegen muss der Verteidiger sich zunächst erstmal einen Überblick verschaffen. Das heißt, wie gehe ich an ein Mandat heran? Ich versuche erstmal die Situation anzuhalten und mir einen Überblick zu verschaffen und auch dem Mandant, der Mandantin oder dem Mandanten klarzumachen, wir dürfen uns nicht nur darauf verlassen, was die Polizei und die Staatsanwaltschaft uns erzählt. Wir müssen selber gucken. Denn der Beschuldigte muss die Tat nachgewiesen werden. Und wenn ihm die Tat nicht nachgewiesen werden kann, ist eben Ende der Reise. Dann wird das Verfahren eingestellt, das Ermittlungsverfahren, oder wird freigesprochen am Ende. Denn es gilt die Unschuldsvermutung von Anfang, bis ein rechtskräftiges Urteil vorliegt.
Da muss ich jetzt aber wirklich eine Frage vorziehen, die eigentlich erst ein bisschen später auf meinem Zettel steht. Aber was machen Sie denn dann jetzt, wenn Sie wissen, Ihr Angeklagter hat so eine schwere Straftat begangen? Vielleicht wäre er sogar fähig, sie wieder zu begehen, aber man kann sie halt nicht beweisen. Oder Sie können zumindest durch Ihre Verteidigung dafür sorgen, dass man sie nicht beweisen kann. Wie macht man das denn so moralisch? Hat man da nicht das Gefühl, eigentlich hat er eine Strafe verdient? Das war so ein bisschen unsere Eingangsfrage. Wie gehen Sie damit um?
Naja, also ich mache mir ja keine Vorstellung, was jemand verdient oder nicht verdient. Also ich versuche, so wie ich es eben geschildert habe, ja mich der Situation und der Sache neutral zu nähern. Und die Grundannahme ist, nur die erlaubten prozessualen Mittel sind das Maß der Dinge. Und ob dem Beschuldigten das nachgewiesen werden kann oder nicht, hängt von anderen Personen und anderen Institutionen ab, aber nicht vom Verteidiger. Das heißt, diese Gedanken, könnte der das wieder machen oder nicht, die habe ich nicht zu beantworten, sondern die werden an anderer Stelle beantwortet. Wenn ich es anders machen würde, könnte ich ja gar nicht Ihnen gegenüber als Vertrauensperson mehr auftreten und fungieren. Wenn Sie die Befürchtung haben müssten, er verurteilt mich für das, was ich getan habe. Sie wissen ja in dem Augenblick, was Sie getan haben und wissen in dem Augenblick, der Vorwurf stimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, ob der Vorwurf stimmt am Ende der Ermittlung oder des Gerichtsprozesses. Sie hätten ja niemals ein Vertrauensverhältnis zu mir und könnten sich niemals darauf verlassen, dass ich wirklich nur in Ihrem Interesse handle und nicht vielleicht meine moralischen Vorstellungen mit einschleiche.
Ja, das ist so eine, finde ich, wahnsinnig spannende Situation, in der Sie sich dann ja da befinden. Und für Sie machen es schon so lange, das ist Ihr Beruf. Aber ich finde das total faszinierend, mich mal da so reinzudenken, ne? Weil Sie sagen, auf der einen Seite ergreifen Sie ja Partei für Ihren Mandanten oder die Mandantin. Aber trotzdem versuchen Sie, neutral daran zu gehen. Also das ist, da denkt man doch im ersten Moment schon so, hä? Also Neutralität, aber auch gleichzeitig natürlich Partei ergreifen. Und dann sagen Sie, okay, man guckt, wie ist die Rechtslage? Und da versuchen Sie dann natürlich, das im Sinne des Rechtes, das Richtige rauszuholen. Also das, was geht. So. Und aber eigentlich, also so eine Rechtsgrundlage ist ja aufgebaut auf einer gewissen Moral, oder? Also das ist doch quasi das Ergebnis. Leute haben sich mal überlegt, so irgendwie, okay, bevor man nicht Beweise hat, dass jemand eine Straftat begangen hat, kann man ihn nicht verurteilen. Da steckt ja eine Moral dahinter. Aber trotzdem sagen Sie ja irgendwie, die Moral spielt jetzt in dem Fall für Sie gar nicht so eine große Rolle.
Ja, also zweierlei. Ich bin parteilich und streng parteilich auf der Grundlage des Gesetzes. Also ich mache mich ja nicht gemein, indem ich sozusagen weder dem Mandanten gegenüber irgendwas schönrede, ein Beweisergebnis der Kripo schönrede und sage, ach, das ist alles halb so wild und so weiter. Da muss ich und meine Leute wissen immer, was Sache ist. Niemals wird jemand überrascht von irgendeiner Strafe am Ende. Es wird immer Klartext geredet, was ist harter Fakt und was wo ist Interpretationsspielraum. Das heißt, ich bewege mich also bei der Parteilichkeit auf der Basis der Gesetze. Wenn eine DNA-Probe schlecht genommen wurde und ich das nachvollziehen kann und dann unterbreite ich das und dann ist die verwertbar oder sie ist nicht verwertbar. Das ist sozusagen nicht meins. Ich unterhalte mich mit meinen Mandanten auch nicht darüber, ob das jetzt schlimm ist oder nicht schlimm ist, sondern ich versuche immer zurückzutreten und die Arbeit sehr präzise und sehr genau anhand der Akten durchzuführen, um eine gemeinsame Linie festzulegen. Und die kann lauten, Geständnis, alles einräumen, offen Hosen runterlassen, um es mal so zu sagen. Oder sie kann lauten, schweigen oder sie, wie auch immer sie dann aussieht. Das entscheidet aber letztendlich beraten der Mandant. Und da muss er sich auf eine strikte Ehrlichkeit und Klarheit des Verteidigers verlassen können.
Ich würde es jetzt auch so verstehen, tatsächlich, dass diese übergeordnete Rechtsmoral ist ja auch, dass der Angeklagte quasi nur verurteilen kann anhand wirklich dann fundierter Beweise und dass er quasi natürlich alle seine Rechte nutzen kann. Und das ist sozusagen die Rolle, die Sie vertreten, wobei Sie unterstützen, während diese andere Rolle, wenn wir reden, sozusagen zu versuchen, etwas zu beweisen, die übernehmen halt einfach die anderen Parteien. Und wenn das dann zum Beispiel der Staatsanwaltschaft nicht gelingt, dann liegt es ja an denen, dann ist es ja nicht ihr Job, deren Job zu machen.
Sozusagen. Aber da sind Sie vielleicht, wenn ich das so sagen darf, so ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Die Frage der Moral ist ja auch nicht das, was, auch wenn es in Plädoyers und so weiter manchmal anders rüberkommt, ist auch nicht eine Frage der Staatsanwaltschaft oder des Gerichtes. Das sind auch Rechtsanwender. Die wissen sehr wohl, was strafbar ist und was nicht strafbar ist und ob ein Beweismittel ausreicht oder nicht ausreicht. Es ist auch vermutlich, ich kann natürlich nicht für die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sprechen, aber es ist nicht, die gehen auch nicht mit der Frage ran, finde ich das jetzt richtig moralisch verwerflich oder finde ich es moralisch nicht verwerflich. Die gucken ins Gesetz und sagen, ah, der Staat, der hat da schon mal eine Mindeststrafe von einem Jahr, eine Mindeststrafe von 5 Jahren reingesetzt. Der Unrechtsgehalt steckt schon im Gesetz.
Um vielleicht diesen moralischen Bereich noch mal einmal abzudecken oder abzuschließen, wir hatten ja damit auch gestartet, dass Sie sozusagen sagten, das ist das häufigste Vorurteil, was man zu hören bekommt, dass man sich sozusagen auf die falsche Seite, auf die Seite des Bösen schlägt. Aber wenn Ihnen das jetzt sozusagen jemand auf der Straße sagt, was entgegnen Sie dann eigentlich? Also was wäre dann Ihre Antwort?
Also warte mal, bis du bei mir klingelst. es ist so wie wir es jetzt besprechen, versuche ich das auch dann klar zu machen, dass es sich bei dem Strafprozess um ein ausgewogenes System handelt, an dem 3 große Parteien beteiligt sind. Und die Checks and Balances ist jetzt ein Politikbegriff, aber den benutze ich ruhig mal an der Stelle, sozusagen dafür sorgen, dass eine Gesamtsicht auf die Dinge auch passiert.
Wo jeder zu seiner Rolle hat.
Warte mal, bis du bei mir klingelst, ist jetzt so ein bisschen lax dahingesagt. Aber ich habe das so oft erlebt, dass Personen, die sich moralisch in herausragender Art und Weise geäußert haben, auch teilweise am Verfahren beteiligte Personen, die dann selbst in Not geraten sind und zu mir gekommen sind und exakt das ganze Portfolio abgefragt haben, was ich gerade aufgezeigt habe.
Es geht jetzt ja bei Ihren Fällen oder in Ihrem Alltag ja auch nicht immer nur gleich, ich sag mal, um Schwerverbrechen, wo man vielleicht gleich mal direkt dann denkt, an Mord oder Totschlag. Vielleicht können Sie einmal erzählen, wie sozusagen überhaupt Ihr Alltag so aussieht, was so eigentlich so typische Beispiele sind für Fälle, die Sie haben. Denn ich vermute mal, das andere sind ja dann doch eher die Ausnahmen, oder?
Also es ist so, dass ich ein, wie man bei der Staatsanwaltschaft sagt, allgemeines Dezernat habe. Das heißt, vom Ladendiebstahl, das Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, bei Rossmann im Bereich vielleicht Beschaffungskriminalität, Betäubungsmittel, Diebstähle sonstiger Art, Einsteigediebstähle, dass Betrügereien, auch was jetzt im Internet und so weiter zum Teil passiert, Versandhandel, Problematiken und so weiter, Körperverletzungen natürlich, Schlägereien, all diese allgemeinen Sachen bis hin zu schweren Körperverletzungen, Raubtaten und dergleichen. Das ist sozusagen das allgemeine Dezernat, was ich so habe seit einigen Jahren als, und das versuche ich auch zu unterhalten, weil, wie ich es vorhin gesagt habe, die Menschen, mit denen ich da zu tun habe und die Nöte, sind mir nahe. Und seit einigen Jahren, seit 2015, um genau zu sein, hat sich so ein bisschen ein Standbein eröffnet in die ins Wirtschaftsstrafrecht. Da verbringe ich jetzt vielleicht so, na gut, die Hälfte meiner Zeit damit. Ich bin Verteidiger, wenn ich das so sagen darf, und habe mich nicht spezialisiert, sondern habe sozusagen, ich mache nicht nur BTM, wie manche das versuchen, oder so eine Spezialisierung zu machen. Und ich mache keine Nebenklagen. Ich sitze nie auf der Seite der Staatsanwaltschaft. Und das hat damit zu tun, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe nicht diesen Verfolgungsdrang, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, das will ich jetzt natürlich den Nebenklagebeiständen nicht so unterstellen, ganz honorige Motive, aber das ist nicht meine Seite im Saal. Meine Seite im Saal ist in das Licht gucken. Die Staatsanwaltschaft und Nebenklage hat es ja immer im Rücken. Ich ins Gegenlicht gucken, das ist meine Seite.
Sie haben gerade gesagt BTM?
Betäubungsmittel, Strafrecht.
Ah, okay, gut. Sie haben uns schon erzählt, dass die Menschen, die zu Ihnen kommen, dass das wirklich so ein Querschnitt durch die Gesellschaft ist. Von bis ist alles dabei. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen konkreter wissen, wie finden die ihren Weg zu Ihnen und wie sind die dann so drauf? Wer sitzt da vor Ihnen in der Kanzlei?
Also es ist bei der Strafverteidigung so, dass es eigentlich alles über Empfehlung läuft. Also als das mit dem Internet aufkam und jeder so Seiten gemacht hat und so, da hat man vielleicht nochmal ein bisschen Hoffnung gehabt, schnell eine gute Position zu haben, gefunden zu werden. Ich habe auch einen Internetauftritt, wo auch mal jemand kommt, der so rumguckt, aber das ist immer mal. In aller Regel geht es darum, dass derjenige und diejenige, die von mir mal verteidigt wurden, dass sich das rumspricht und dass und jemand geschickt wird. Ich habe gehört, du hast doch mal dies und jenes Problem gehabt. Wie war das? Ja, geh mal zum Ross, der macht das so und so und dann ergibt sich das daraus. Das ist das eine. Das Weitere ist, seit 29 Jahren mache ich das. Ich war, wie gesagt, lange Jahre Vorsitzender der Schleswig-Holsteinischen Strafverteidigervereinigung und bin sehr gut vernetzt in diesem ganzen Bereich. Es kommen eine ganze Reihe von Mandaten über Kollegen, also die zivilistisch vielleicht ausgerichtet sind, die an der Westküste eine Kanzlei haben, die das ganze Portfolio abdeckt und die dann einen Straffall bekommen und sagen, oh, das ist mir doch zu schwierig vom Rechtsgebiet, ist ja nicht immer nur Strafgesetzbuch, es sind manchmal ja auch Nebengesetze, die dann eine Rolle spielen, Waffengesetz oder Sprengstoffgesetz und was weiß ich nicht alles. Und da muss ein Experte ran. Und dann rufen die mich an und sagen so und so, wie sieht's aus, Kollege, können Sie es übernehmen? Das ist eine weitere Situation. Was bei mir so ist, häufig kommen Mandate auch über Initiativbeiordnung, also Fälle der notwendigen Verteidigung, der Pflichtverteidigung von den Richtern. Ich habe sowas praktisch gar nicht. Und finde das eigentlich auch ganz gut. Denn es gibt eine Reihe von Richtern, die so eine kleine Liste haben mit Anwälten, die vielleicht besonders bequem sind und Anwältinnen, die besonders bequem sind, die nicht so viel Ärger machen und die dann sozusagen die das Mandat auch so betreiben, wie es pragmatisch, praktisch gut sich erwünscht wird.
Darf ich da einmal kurz zwischenfragen, wie ist das eigentlich? Also bekommt jeder Angeklagte, der sich jetzt nicht selbst einen Verteidiger sucht oder leisten kann, immer einen Pflichtverteidiger gestellt? Und wenn ich es richtig verstehe, das bestimmt dann der Richter, wer
das ist? Das kann ich kurz sagen. Also das Gesetz regelt das natürlich erstmal nicht nur der Richter. Der Richter entscheidet das nachher aber auf der Grundlage des Gesetzes. Und das ist ein häufig auftretendes Missverständnis. Im Zivilrecht ist es so, da muss ich bedürftig sein und Erfolgsaussichten mit meinem Anliegen haben. Also den Kaufpreis für das Fahrzeug wieder zurückerstattet zu bekommen, weil das Fahrzeug Schrott ist. Da wird geguckt, bin ich bedürftig? Und habe ich Erfolgsaussichten mit dem, was ich vorhabe, dann kriege ich Prozesskostenhilfe. Im Strafrecht der Pflichtverteidiger, das richtet sich nach der Strafandrohung. Das heißt, immer wenn ein Verbrechen zur Last gelegt wird, also ein Straftatbestand mit Mindeststrafe von einem Jahr, dann ist es ein Fall der notwendigen Verteidigung. Das heißt nicht, dass es immer rauskommen muss. Die Strafandrohung zählt. Oder aber, ich kann mich nicht selbst verteidigen. Das heißt, ich habe vielleicht ein psychisches Handicap oder so dergleichen. Dann liegt auch ein Fall der notwendigen Verteidigung vor. Oder vor kurzem der Umstand, der Lebensumstand, dass jemand gehörlos ist, da ist immer ein Anspruch auf eine Pflichtverteidigung. Das ist so ein Katalog. Und diesen Katalog prüft der Richter. Aber der Richter oder die Richterin kann selbst sagen, da wird erstmal freigestellt, sie ist ein Fall der notwendigen Verteidigung, bitte Herr Wedel, sagen Sie mal Bescheid, wen Sie haben möchten und ob Sie jemanden kennen. Wenn Sie nicht innerhalb einer Frist sich äußern, dann ordne ich Ihnen jemanden bei. Und das sind die Fälle, wo Personen aus verschiedensten Gründen vielleicht nicht reagieren und dann der Richter in seine Liste guckt und sagt, jetzt nehme ich den oder die oder den.
Dann liegt es ja vielleicht auch im Interesse, den zu nehmen.
Ich will jetzt keinem Richter da per se unterstellen und diesen Generalverdacht, das will ich vielleicht auch nochmal ganz klar sagen, der soll nicht so verstanden werden, dass das immer so ist. Aber die Versuchung, sich genau so zu verhalten und nicht jemanden zu nehmen, von dem man weiß, der macht Probleme. Jetzt kann man das nicht sehen, ich habe Anführungsstriche gezeigt. Der macht Probleme im Prozess, der ist kompliziert, der ist umständlich, der will es genau wissen. Dann mag die Waagschale mal in die andere Richtung kippen.
Ist ja auch menschlich sozusagen nachvollziehbar. Aber
es ist leicht zu lösen. Es gibt eine Liste, die man von oben nach unten durchtelefoniert. Fertig ist der Lack. Solche Listen gibt es von der Anwaltskammer geführt. Stehe ich auch drauf. Können Sie mich gerne anrufen. Ich sage ja nicht nein, aber es muss schematisiert werden.
Das muss ich tatsächlich dann nochmal nachfragen. A, wenn Sie angerufen werden, wegen einer Pflichtverteidigung, können Sie die auch ablehnen? Und B, kann zum Beispiel der Angeklagte aber auch sagen, ich möchte aber gar keinen Verteidiger. Gibt es beides?
Also wenn es ein Fall der notwendigen Verteidigung ist, gibt es kein Wahlrecht, dann gibt es einen Pflichtverteidiger Ende der Reise. So sagt es das Gesetz. Und dann gibt es mal das Problem, dass der Anwalt nicht gewünscht ist oder so, dass die Chemie nicht stimmt oder wie auch immer. Es gibt ja Personen, die sind vielleicht extrovertierte Beschuldigte und die brauchen einen ebenso extrovertierten Verteidiger, jemand, der für die Galerie arbeitet oder irgendwie solche Sachen, und dann passt das nicht. Und dann wird man aber mit mir immer einen Weg finden. Ich will niemanden verteidigen, der von mir nicht verteidigt werden will. Und dann wird immer eine Lösung gefunden.
Aber Sie könnten das ablehnen sozusagen.
Entschuldigung, genau. Die Frage war, kann ich es ablehnen? Ich könnte es auch ablehnen. Sagen wir mal so, ich wäre dann in so einem Fall überlastet und könnte die Verteidigung nicht ordnungsgemäß führen. Andere Fälle, wo ich, weil ich Verteidiger bin und mich entschieden habe, grundsätzlich keine Differenzierung zu machen nach Delikten, mit einer Ausnahme, keine Nazis, bei mir kommen keine Nazis ins Haus. Das ist so klar wie irgendwas.
Okay, also Sie haben jetzt ganz viel schon erzählt, wie die Leute den Weg zu Ihnen finden. Und Sven, deine Nachfrage eben haben wir noch geklärt. Jetzt aber wirklich nochmal ganz konkret, wer sitzt da jetzt? Vielleicht können Sie auch mal ein oder zwei Beispiele nennen, weil da kommen ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Leute. Ich könnte mir vorstellen, die einen, die haben vielleicht irgendwas verbrochen und sind eher so, bereuen das vielleicht, sind aufgelöst, wissen gar nicht, wie sie da rauskommen sollen. Und dann vielleicht Leute, die einfach schon, vielleicht auch öfter schon mal Verbrechen begangen haben. Das muss ja jetzt auch nicht immer gleich der Mord sein, ne? Das ist natürlich besonders schlimm, aber es kann ja auch, wie Sie gesagt haben, Diebstahl sein oder so. Wer sitzt da? Wer kommt zu Ihnen?
Es ist tatsächlich die gesamte Palette. Es sind die geknickten, betröppelten, die eingefallen sozusagen, den Kopf vorüber gebeugt. Da sitzen, die auch, das ist etwas, was die ja an der Situation nur selbst wissen. Häufig eine Interpretation, aber von mir, dass das, was sie gemacht haben, falsch war, die das bereuen, die das zutiefst rückgängig machen wollen würden, wenn es irgendwie ginge. Dieselbe Körperhaltung kann man aber auch haben, scheiße, ich bin erwischt worden. Ja, also das ist sozusagen ja gar nicht so klar zu differenzieren. Es sind die Personen da, die sagen, also alle machen Fehler, aber ich nicht. Das ist erstunken und erlogen von vorne bis hinten. Ich weiß gar nicht, wie ich so beschuldigt werden konnte. Und die offensiv versuchen, an die Sache ranzugehen mit allen möglichen, was sie vielleicht dann für Finden halten, die da so zu legen, um von sich abzulenken. Und es gibt die Personen, die sagen, also die relativ neutral auch dann sind und sagen, das und das wird mir vorgeworfen, was mache ich denn jetzt damit?
Sind denn häufiger Menschen, die wirklich sozusagen das erste Mal mit dem Gesetz in Berührung kommen? Oder ist es schon so, dass man im Alter dann doch viele auch trifft, die vielleicht schon vorher mal mit dem Gesetz in Berührung gekommen sind? Was begegnet Ihnen da häufiger?
Also je größer das allgemeine Dezernat ist, desto mehr Personen hat man, die vielleicht mehrfach Straftaten begehen. Das gilt jetzt beim Betäubungsmittelstrafrecht, die Beschaffungskriminalität. Das ist ja liegt ja in dem Problem an sich. Ich muss klauen, um mir Drogen kaufen zu können, und dann läuft das immer so voran. Es ist ansonsten ja ganz gemischt. Und es ist auch, was ich gesehen habe, jetzt bei dem Überblick, ich habe 50% deutsche Staatsangehörige und 50% nicht deutsche Staatsangehörige. Ungefähr. Das mag mal in dem einen Jahr ein bisschen in die Richtung schwappen und in einem anderen Jahr in die andere Richtung schwappen. Das ist jetzt keine harte Statistik, das ist sozusagen aus einem Überblick, den ich mir jetzt für dieses Gespräch verschafft habe. Es sind mehr Männer als Frauen. Ja.
Und merken, weil Sie jetzt so also ein bisschen geguckt haben, woher kommen sonst die Mandanten, gibt es auch sowas wie, ich sag mal, Milieuzugehörigkeit, dass es zum Beispiel mehr Menschen sind, die aus vielleicht sozial schwachen Milieu kommen, oder ist das tatsächlich in Wirklichkeit wirklich total ausgeglichen?
Also das ist das, was ich ganz zu Anfang so sagte, was ich an meinem Beruf mag, in die verschiedenen sozialen Verhältnisse unserer Gesellschaft auch einen Einblick bekommen zu dürfen. Und es ist so, warum sind mir die Leute auch im gewissen Sinne nahe, für die ich arbeite? Es ist immer eine Notsituation. Es ist seltenst, nehmen wir mal die Fälle von krankhaften Störungen und schweren Persönlichkeitsstörungen, die vielleicht noch nicht so krankhafter Natur sind, aber schweren Persönlichkeitsstörungen, nehmen wir die mal raus. Es steht keiner morgens auf und sagt so, heute mache ich mal dieses oder jenes. Es ist häufig eine situative Entwicklung aus einer Not heraus. Und die zu verstehen, ist eine Hauptaufgabe des Verteidigers. Und zwar sowohl bei dem zu gucken, was ist genau passiert, als auch nachher, wie gehe ich damit um, wenn ich sage, jawohl, der war's.
Sind Ihre Mandantinnen und Mandanten immer ehrlich? Also sagen die wirklich auch immer so, ja, ich war das, ich habe das und das gemacht, und fordern Sie das vielleicht auch ein oder spielt das gar nicht unbedingt so eine Rolle?
Also es spielt erstmal schon eine Rolle, aber nicht die, die Sie jetzt glauben. Es ist so, der Staat, hatte ich ja schon vorhin gesagt, muss die Staatsanwaltschaft, die Polizei, den Beschuldigten die Tat nachweisen. Das heißt, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, ich sag's mal ein bisschen lapidar, was haben die eigentlich? Das ist ja sozusagen der erste Zugang. Und jetzt weiß ich ja zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt mal erst im Erstgespräch oder erst Zweitgespräch mit der Mandantin oder dem Mandanten. Ich weiß auch gar nicht, wo das hingeht.
Können wir nicht vielleicht auch mal jetzt das wirklich an so einem konkreten Beispiel mal festmachen, dass Sie mal natürlich anonym, aber wirklich mal so ein Beispiel schildern, wer kommt, was hat derjenige gemacht und wie gehen Sie dann vor?
Darf ich einmal nochmal theoretisch, und dann gebe ich Ihnen gerne ein Beispiel, weil mir das auch nochmal wichtig ist. Ich will manche Sachen nämlich gar nicht wissen zu Anfang. Denn ich will nicht, ich sag mal, bösgläubig werden. Ich bin ja, ich parteilich auf der Grundlage der Gesetze dazu gehört, dass ich nie jemandem zu einem falschen Geständnis rate. Ich zeige Wege auf, und die Entscheidung, sich so oder so zu verhalten, trifft der Beschuldigte oder die Beschuldigte. Und ich will manche Sachen gar nicht wissen, weil ich dann Sachen weiß, die die Polizei vielleicht gar nicht ermittelt. Und dann kann ich im Prozess, bin ich mit Wissen belastet, wo ich dann vielleicht nicht mehr sagen kann, er ist unschuldig. Denn ich darf auch nicht lügen, wenn ich weiß, dass derjenige schuldig ist. Deswegen an der Stelle bremse ich meine Mandantinnen und Mandanten häufig aus und sage, lassen Sie uns erstmal einen Schritt zurücktreten und einen Überblick verschaffen.
Das heißt, Sie müssten dann, wenn Sie etwas wüssten, was die Polizei nicht ermittelt hat, was aber relevant wäre, müssten Sie das theoretisch sagen, wenn es soweit kommen würde?
Ich muss es nicht sagen. Aber zugespitzt, wenn ich eben weiß, dass Sie jemanden getötet haben und es kann Ihnen aber nicht nachgewiesen werden, dann bin ich in der Situation, oder es findet ein Prozess statt, dann darf ich nicht sagen, Sie sind unschuldig. Weil ich es ja besser weiß.
Okay, Sie dürfen nicht lügen.
Ich darf
Sie
nicht lügen.
Sie müssen nicht die Wahrheit sagen, aussprechen.
Ich darf sogar nicht, darf ich nicht.
Okay.
Ich bin natürlich streng vertraulicher, das Anwaltsgeheimnis ja sogar mit Strafe bedroht, wenn ich was verrate, was mir anvertraut wurde. Das ist natürlich alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit, sonst funktioniert ja das Verhältnis wieder überhaupt nicht. Das ist ein bisschen ein Schutz des Mandanten, aber auch ein Selbstschutz. Ich muss nicht mehr wissen, als in der Akte ist. Und wenn ich dann feststelle, ich will mehr wissen, dann komme ich und frage ich. Und dann frage ich auch mal so, jetzt mal Karten auf den Tisch, wie war's? Weil dann die Verteidigungslinie entsprechend mit dem Wissen ausgerichtet werden kann.
Aber nochmal zu dieser Sache, wenn sie wissen, derjenige hat zum Beispiel jetzt den Mord begangen, das heißt, sie dürften dann nur sagen, sie können es ihm nicht beweisen, sozusagen. So, das dürften sie sagen, aber nicht, er ist unschuldig.
Und ein aufmerksamer Vorsitzender wie Herr Singelmann, den Sie auch schon hier gehabt haben, würde das selbstverständlich bemerken.
Und haben denn nicht aber die Mandanten manchmal einfach auch das Bedürfnis, sich das von der Seele zu reden? Und dann müssen Sie die quasi bremsen.
Dann sage ich, bitte um Verständnis, ich kann Sie richtig gut verteidigen, aber nur, wenn wir jetzt erstmal Pause machen. Weil ich mir an der Stelle nichts vergeben will mit den Möglichkeiten, die uns sonst vielleicht nicht mehr zur Verfügung stehen.
Aber fällt Ihnen das nicht schwer? Wollen Sie dann nicht auch wissen, ob er oder sie es getan hat?
Nö. Also natürlich denke ich nach Rechtskraft des Urteils. Oder ich bin auch ein klassischer Instanzverteidiger. Ich mache keine Revision, das gebe ich immer weg. Ich würde natürlich, wenn ich das Urteil, mein Mandant und ich das Urteil bekommen, dann möchte ich natürlich schon mal wissen, wie war es denn? Aber
also im Nachhinein fragen Sie das?
No chance. Ich finde es ja nicht raus. Also auch, wie Sie haben gefragt, sind Ihre Mandantinnen immer ehrlich? Das weiß ich ja nicht. Es gibt tausend Gründe, auch den Anwalt zu belügen. Bewusst oder unbewusst. Also nämlich, dass eine gewisse Vorstellungswelt einfach vorherrscht, wie was gewesen sein soll. Das ist ja keine richtige offene Lüge, sondern das ist eine Verklärung der Realität vielleicht. Und das weiß ich ja alles nicht.
Das kann ja auch manchmal ist ja einfach auch Scham sozusagen, dass man sich für die eigene Tat schämen muss, deshalb nicht aussprechen.
Das ist so. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle bei Sexualdelikten mit Personen aus anderen Kulturkreisen.
Und wenn Sie jetzt tatsächlich nach dem Prozess aber mal nachfragen, Sie haben ja vielleicht ein Gefühl dafür, glauben Sie, die meisten sagen Ihnen, wie es wirklich gewesen ist? So vom Gefühl her? Da kann man das wirklich nicht sagen.
Also, das weiß ich nicht. Also das kann ich und möchte ich vielleicht auch gar nicht beantworten, weil auf dieses Eis will ich mich nicht begeben. Ich arbeite mit meinen Mandanten gemeinsam an vor dem rechtlichen Hintergrund an einem Sachverhalt und an dem Ergebnis.
Wir waren ja vorhin mit diesem moralischen Dilemmata. Ich stelle mir jetzt trotzdem gerade vor, Sie haben jemanden erfolgreich verteidigt und er kommt dann nachher zu Ihnen und sagt, haben Sie super gemacht, aber übrigens, ich war's. Und ich würde es auch wieder machen, aber Sie haben mich super verteidigt. Ist das dann trotzdem was, was einem manchmal, das einem dann vielleicht was einem beschäftigt oder denken sich, ja, aber ich habe halt meine Aufgabe übernommen.
Also es ist so, es gab in meinen 29 Jahren der Berufstätigkeit einen Fall, wo das so war, worüber ich aber nicht sprechen möchte, weil es sich um ein Tötungsdelikt handelte, wo vielleicht eben keine Verjährung eingetreten ist. Einmal in 29 Jahren gab es das. Ansonsten ist es so, dass es mir immer gut gelingt, das Mandatsverhältnis konstruktiv auf der Grundlage der Gesetze auf das bestmögliche Ergebnis hinzuführen. Und da gehört mit dazu, hier ist Ende und dann ist Ende.
Und auch wenn Sie es natürlich zum Fall nicht sagen können, aber und ist das was, was einen dann beschäftigt oder kann man das?
Das hat mich sehr beschäftigt. Das hat mich sehr beschäftigt.
Und Sie haben das im Nachhinein rausgefunden bei dem Fall und haben dann gedacht.
Also lassen wir es an der Stelle dabei, genau. Auch wenn das für Sie natürlich.
Das ist natürlich spannend irgendwie,
spannend
ne?
Ist, aber sagen wir mal so, ich habe mich jetzt da vom Wording her, wie man auf Neudeutsch sagt, jetzt nicht auf diesen Fall so vorbereitet. Das hat sich jetzt in unserem Gespräch so ergeben, dass ich Ihnen was berichten könnte mit der gebotenen Vorsicht.
Also auf den Fall, den Sie jetzt eben angesprochen haben, können Sie nicht konkreter eingehen. Aber vielleicht haben Sie uns ein oder zwei andere Fälle mitgebracht, die Sie vielleicht auch besonders bewegt haben oder die besonders in Erinnerung geblieben sind.
Also das ist so. Ich habe mir ja auch, wie gesagt, so ein paar Gedanken gemacht und möchte einmal von einer Sache berichten, die mich schon auch sehr berührt hat. mit der entsprechenden professionellen Distanz, wie sich versteht und wie ich schon mehrfach deutlich gemacht habe, aber das berührt einen schon. Es geht um eine Situation, wo jemand mit seiner Ehefrau getrennt im gemeinsamen Haus lebt. Diese Person ist nicht deutscher Herkunft, sondern aus dem angloamerikanischen Bereich und er lebt mit seiner Frau und dem fünfjährigen leicht hörbehinderten Kind in einem gemeinsamen Haus. Man hat sich auseinandergelebt und die Ehefrau, die auch lebenslustig ist und der Ehemann eben nicht so in diese Richtung tendiert, haben sich überworfen und die Scheidung steht im Raum. Und dann ist kommt es dazu, dass in einer Nacht der Ehemann dafür sorgt, dass das gemeinsame Kind in einem etwas im Haus, etwas abgelegenen Raum sich aufhält in der Nacht und er sucht das Gespräch mit seiner Frau. Und dieses Gespräch eskaliert und es kommt zu einem tätlichen Angriff dieses Mannes auf seine Ehefrau, in deren Zuge er seine Frau zu Tode bringt, durch Erwürgen. Und diese Situation findet im Erdgeschoss des Hauses statt. Und was er dann macht ist, er verbringt seine Frau in den Keller und bahrt sie auf. Breitet eine Decke aus und legt in einer jedenfalls auffälligen, klaren, strukturierten Körperhaltung seine Frau auf dieser Decke ab und nimmt dann am nächsten Morgen, Zeitabläufe sind an der Stelle ja nicht so wichtig, wie viel Zeit jetzt wo zwischen ist, den gemeinsamen Sohn und geht zur Polizei und sagt, ich habe meine Frau tot im Keller gefunden. Und dann geht die gesamte Maschinerie natürlich der Ermittlungen. Herr Giesenberg war hier, habe ich gehört. Die Mordkommission geht ihrer Arbeit nach. Und es ist ganz schnell herauszufinden, dass es einen Kampf gegeben hat, dass da Spuren weggewischt wurden. Und es ist ein leichtes für die Polizei anhand der Spurenlage, den Beweis entsprechend zu führen.
Dass er es sozusagen gewesen ist. Aber er hat es nicht gesagt, dass er es gewesen ist.
So ist es. Und es ist dann so in der üblichen Art und Weise, an dieses Mandat bin ich gekommen über den Strafverteidiger Notdienst. Eine Sache, die auch ruhig alle wissen sollen und müssen, wenn mal jemand in Not ist. Jede Polizeidienststelle muss die Nummer des Strafverteidiger Notdienstes rausgeben und dann kann man da anrufen. Das ist ein sozialer Dienst einer Strafrechtspflege, kostet erstmal nichts.
Entschuldigung, da muss ich tatsächlich einmal zwischenfragen, weil das kennen wir ja sozusagen immer aus dem Fernsehen. Ist das eigentlich tatsächlich so, dieses berühmte Beispiel, ich bin bei der Polizei und ich muss erstmal gar nichts sagen, solange mein Anwalt nicht da ist und neben mir sitzt?
So ist es. Ich halte es auch da mit Herrn Singelmann, den ich sehr schätze, wie Sie inzwischen wissen. Ich gucke keinen Tatort.
Ah, okay.
Es geht alles nicht. Es geht alles nicht.
Okay, so. Aber das ist tatsächlich korrekt. Man muss nicht sagen...
So, und jetzt, ich spreche auch sehr gut Englisch, jetzt komme ich ganz gut mit dem in Kontakt und das Mandatsverhältnis, er muss sich ja nicht an den Notdienstanwalt halten. Er kann ja jeden anderen auch nehmen oder jeder andere. Das Mandatsverhältnis kommt zustande. Und jetzt stellt sich heraus im Laufe, dass es gibt einen Kindschaftsstreit. Es gibt, und zwar von den Eltern der Getöteten, um den fünfjährigen Sohn. Es gibt ein großes Trommelfeuer von Anforderungen und Forderungen, die auf diesen Mann einwirken. Und jetzt geht es darum, erstmal so ein bisschen Abstand zu bekommen und zu sortieren. Und es stellt sich dann raus, dass dieser Mann schwer krank ist, an einer schleichenden, seltenen Form der Schizophrenie leidet. Aber nicht Schizophrenie mit Wahnbildern, sondern an einer Schizophrenie, die von Misstrauen, die so von einer paranoischen Grundhaltung ausgeht, wo bizarre Denkstrukturen drin sind und wo das alles sehr, also mal sehr schnell geht und dann mal sehr langsam geht. Und dieses Mandatsverhältnis war sehr schwierig und von der Gesamtkonstellation schon aufreibend und mitnehmend.
War das denn vorher schon klar, dass der diese Art von Schizophrenie hat? Nein, das ist erst im Laufe klar geworden.
Er ist dann begutachtet worden, weil die Frage war, wie kann das eigentlich kommen und so weiter in dieser Situation. Und da stellte sich das dann eben raus. Und auch das gesamte Verhalten war sehr auffällig. Es war dann noch die Besonderheit, dass eine Dolmetscherin an dem Verfahren beteiligt war, die der Situation nicht so gewachsen war vom Tempo her und von diesem Charakter. Und deswegen ist das auch ein bisschen skurril. Ich habe mich an sie gewandt und sie hat auch den Kontakt zu mir gesucht, wie man das mit dem Dolmetschen vernünftig hinkriegen kann. Und dann sagte sie, ja, müssen wir ein bisschen langsamer und haben wir nach technischen Mitteln gesucht. Und dann hatte ich sie gefragt, sagen Sie, Sie haben da so einen Kratzer auf der Wange, wo haben Sie den denn her? Und dann sagte sie, ja, mein Hund hat mich gekratzt. Ich sage, naja, das ist aber kein Zufall, sagt sie zu mir. Ich habe mich dem Schamanismus zugewandt und ich weiß deshalb, dass es kein Zufall ist. Immerhin sitze ich in diesen Verhandlungen den ganzen Tag neben einem Dämon.
Das hat die Dolmetscherin gesagt.
Hat die Dolmetscherin gesagt. Und dann
okay.
War das
die das ganze, habe ich jetzt nicht kommen sehen, muss ich ehrlich sagen.
Die ganze Geschichte wucherte sozusagen in was diese Krankheitsgeschichte in den Gerichtssaal hinein, in die Verfahrensbeteiligten, in dem Fall auf die Helferebene. Die Dolmetscherin ist ja eine Übertragungshilfe.
Ich muss jetzt mal fragen, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Das hat die Dolmetscherin gesagt oder das hat sie übersetzt?
Das hat die Dolmetscherin gesagt.
Okay, sie aber selber hatte den Kratzer und hat dann erklärt, dass die Dolmetscherin von ihrem Hund gekratzt wurde, weil sie den ganzen Tag neben einem Dämon sitzt, was der Mann mit der Schizophrenie.
Und den Zusammenhang kann sie herstellen, weil sie sich dem Schamanismus zugewandt hat.
Aber muss nicht in so einem Fall dann eigentlich der ganze Prozess wiederholt werden?
So, und das habe ich auch sofort gesagt. Und da habe ich gesagt, das geht doch hier leider nicht. Und jetzt ergibt sich folgendes Problem. Diese Situation war schon ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ich sage mal, am 10. von 13 vereinbarten Verhandlungstagen. Und es hätte bedeutet, wenn die Dolmetscherin ausgewechselt worden wäre, dass man alles nochmal hätte von vorne machen müssen, weil man gar nicht weiß, wann fängt das Problem eigentlich an. Und sie hat dann gesagt, nein, so hat sie es nicht gemeint. Und sie hat natürlich eine Stellungnahme abgegeben und hat es bestritten. Dann hat sich das Gericht dafür entschieden, das Verfahren zu Ende durchzuführen. Und am Ende gab es eine Verurteilung wegen Totschlags zu 8 Jahren.
Wie haben Sie denn den Mandanten erlebt, so im persönlichen Kontakt? Sie haben schon gesagt, es war irgendwie schwierig, dieser Austausch. Wie hat er sich Ihnen gegenüber verhalten?
Und das ist schon was unter die Verschwiegenheit fällt.
Okay.
Das macht es manchmal ein bisschen schwierig. Mhm. Also ich werde immer wieder von Anforderungen von Richtern, also jetzt nicht nur im Schwurgericht oder so, sondern auch beim Amtsgericht, werden an mich herangetragen. Ja, haben Sie denn mit ihm nicht gesprochen? Oder warum haben Sie denn das und das nicht mit ihm? Weil wie kommt das denn dazu? Und das geht alles auf meine Kappe. Ich muss da schweigen. Ich darf darüber gar nichts sagen.
Okay. Sie hatten eben schon was zum Urteil gesagt. Waren Sie damit zufrieden in dem Fall?
Also zufrieden, sagen wir mal so. Es konnte kein Mordmerkmal festgestellt werden. Totschlag, jawohl. Es ist eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt worden aufgrund des Gutachtens. Damit kann man leben.
Gibt es denn auch Fälle, wo Sie den Ausgang bereut haben oder sich gewünscht hätten, dass Sie noch etwas anderes erwirkt hätten?
Also auch das gibt es. Und jetzt ballt sich das sozusagen mit den Fallbeispielen so ein bisschen. Aber es gibt einen Fall, wo ich das nicht bereut habe, aber den ich und jetzt bin ich so ein bisschen doch wieder bei Ihnen, es zutiefst ungerecht empfunden habe.
Okay, also doch spielt wieder die Moral doch eine Rolle.
Also die Moral spielt bei mir natürlich eine Rolle. Ich würde, das kann es über 29 Jahre gar nicht durchhalten, glaube ich, wenn ich nicht schon seit der ganzen Zeit eigentlich eine Supervision machen würde. Es gibt immer die Möglichkeit, bestimmte Befindlichkeiten, die man mit den Fällen verbindet, dann in der kollegialen Supervision angeleitet. Nicht nur Strafrechtler. Es ist sehr, sehr, sehr gut. Eine Geschäftsführerin von der Bundesagentur ist dabei. Jemand vom Verwaltungsrecht, die jemand sagt, was macht ihr denn da im Strafrecht oder umgekehrt? Ja, also sozusagen da das zu machen. Und das ist immer erforderlich.
Können Sie vielleicht noch mal einmal den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was sozusagen genau eine Supervision ist und was Sie da machen?
Ja, also in der kollegialen Supervision geht es darum, dass es die Möglichkeit gibt, unter Kollegen eine bestimmte Fallkonstellation von einer bestimmten Fallkonstellation zu berichten, die einen sehr berührt hat oder unsicher gemacht hat oder betroffen gemacht hat, wo man dann gemeinsam guckt, woran liegt diese Betroffenheit? Ist und teilweise objektivierend, ist das überhaupt berechtigt? Ist es überhaupt deine Baustelle, die dich da beschäftigt, oder ist es eigentlich nicht Baustelle der Staatsanwaltschaft oder wie auch immer, und was für Möglichkeiten habe ich, nachdem man das aufgedröselt hat, um es mal so zu sagen, in Zukunft mit solcherlei Situationen vielleicht gelassener, konstruktiver für sich selbst umzugehen. Ich sage ein anderes Beispiel, ich habe da mal mitgebracht vor vielen Jahren. Darf man jemanden, der eine andere Person vergewaltigt hat, sympathisch finden? Das ist eine banale Frage, die sich natürlich stellt. Wenn man jemanden verteidigt und Wochen und Monate zusammen ist, dann gibt es Menschen, die mag man, und manche, die mag man nicht von der Art zu sein her, unabhängig von dem, was sie getan haben. Und dann ist es natürlich die Frage, darf ich das überhaupt?
Und wie lautet die Antwort? Haben Sie eine Antwort darauf gefunden?
Ja, das können Sie ja. Ich habe eine Antwort gefunden, aber vielleicht einen Augenblick, wenn Sie noch mal für sich nachdenken. Natürlich darf man das. Ich mache mich ja nicht dadurch, dass ich jemanden sympathisch finde, mit ihm gemein. Ich stehe ja trotzdem beiseite. Und das Problem liegt ja nicht im Verhältnis zum Mandanten und zur Aufgabe, sondern darin, wie sieht mich der Staatsanwaltschaft, wie sieht mich das Gericht, merken die, dass ich den sympathisch finde und denken, ich bin doch mit ihm gemein. Das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Das bringt einen natürlich nochmal einmal zu der allgemeinen Frage, wie persönlich und eng darf denn überhaupt die Beziehung zu einem Mandanten sein?
Also ich hatte ja schon versucht zu sagen, dass ich versuche, die Distanz immer möglichst groß zu halten. Aber unter anderem durch das Thema, durch das Delikt, kommt man natürlich auch mit seinem eigenen Menschsein, mit dem, was da passiert, in Berührung.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Rechtsanwalt Andreas Moss berichtet in den folgenden Minuten in anonymisierter Form über einen Fall sexuellen Missbrauchs. Sollte Sie so eine Schilderung belasten, spulen Sie jetzt bitte 10 Minuten vor. Vielen Dank.
Und wie dicht ein Verhältnis sein kann, dazu kann ich einen kleinen Fall erzählen und dann nämlich, warum ich mit dem Ergebnis dieses Falles so rasend, möchte ich fast sagen, unzufrieden war. Es ist so, es gibt eine Mutter von 4 Kindern und ein Stiefvater, die gemeinsam in einer Wohnung leben. Die Mutter ist psychisch krank und hat immer wieder Klinikaufenthalte und geht immer wieder in die Psychiatrie. Das geht über Jahre und in einer Situation trennen sich die Eltern, wird das Schlafzimmer der Eltern getrennt. Und der Stiefvater, holt sich, wie man so sagt, eine neunjähriges Tochter der Ehefrau, also Stieftochter, zu sich ins elterliche Schlafzimmer. Und es ist der Sache natürlich jetzt schon auf die Stirn geschrieben. Es kommt zwischen diesem Stiefvater und diesem neunjährigen Mädchen ungefähr ab dem Alter neun zu Missbrauchshandlungen verschiedenster Art. Im Rahmen dieser Entwicklung kommt es zu einer Schwangerschaft ungefähr im Alter von 15 und es zu einem illegalen Abbruch.
Also der Vater missbraucht die Tochter dann mehrfach über Jahre daraufhin kommt es dann zu der Schwangerschaft. Angefangen hat es aber mit 9 ungefähr.
Genau.
Okay.
Genau. Und es kommt dann zu einer zweiten und zu einer dritten Schwangerschaft. Aus der dritten Schwangerschaft von diesem Stiefvater wird dann ein Kind geboren. Und verfahrensgegenständlich war die zweite Schwangerschaft, wo es nämlich so war, dass die der Stiefvater sagt, das darf niemand wissen, das geht so nicht, das Kind muss weg. Und die junge Frau, zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt, versucht es auch zu verheimlichen, auch vor der leiblichen Mutter. Ja, du bist so dick geworden, ja, ich esse eben viel und so weiter. Und hält aber auch vor ihrem Freundes- und Bekanntenkreis diese Schwangerschaft geheim. Und es kommt dann natürlich dazu, dass das Kind niederkommt. Und zwar im Badezimmer, auf der Toilette, heimlich und alleine mit dieser jungen 17 Jahre alten Frau, die in dieser Situation den Entschluss fasst, das Kind zu töten. Und auch die Nabelschnur durchreißt und auf das Kind einwirkt, um es zu Tode zu bringen. Sie lässt das Kind dann liegen und geht zum Stiefvater und sagt, ich habe es umgebracht. Und der Stiefvater und legt sich hin, ist erschöpft und ist fertig mit der Welt. Und der Stiefvater geht dann dahin und so wurde es jedenfalls im Prozess rekonstruiert, nimmt das Kind an sich und dann hört die Angeklagte nochmal einen Babyschrei und schläft dann aber ein. Und am nächsten Tag ist das Baby weg. Dieser Säugling wird niemals gefunden werden. Die Geschichte kommt zutage, weil sich die junge Frau älter wird und einem gleichaltrigen Freund zuwendet und sich von dem Stiefvater abwendet und dieser Stiefvater selbst sie anzeigt, dass sie sein eigenes Risiko wohlwissend, dass sie das Kind getötet habe. So. Und deswegen kommt es zu diesem Prozess. Ich habe diese Verteidigung auf Empfehlung eines Kollegen übernommen und habe dann versucht, die Staatsanwaltschaft und das Gericht davon zu überzeugen, dass hier keine Strafe angezeigt ist bei dieser gesamten Vorgeschichte. Und es ist ja auch ein versuchtes Tötungsdelikt, denn es konnte nachher auch ja nicht ausgeschlossen werden, dass das Kind noch lebte und die Tötung von dem Vater, Stiefvater durchgeführt wurde. Und diese junge Frau war am Ende mit der Welt, sodass ich die Verteidigung darauf unter anderem gesetzt habe, aus rein Fürsorge-Gesichtspunkten das Verfahren so schnell wie möglich zu Ende zu bekommen, damit dann auch eine vernünftige Behandlung stattfinden kann dieser jungen Frau. Und es ist mir nicht gelungen, das Gericht von einer Schuldunfähigkeit zu überzeugen. Und es ist mir vor allen Dingen nicht gelungen, es gibt eine Vorschrift, die heißt Absehen von Strafe, das Gericht davon zu überzeugen, dass die Gesamtkonstellation so gravierend ist, dass hier eine Strafe für diese junge Frau verfehlt ist.
Die junge Frau ist
verurteilt worden, wegen versuchten Totschlag zu einer Jugendstrafe von 8 Monaten unter Strafaussetzung zur Bewährung. Der Strafmakel, wie man so sagt, der ist da und der war falsch. Und das ist, ich erzähle diese Geschichte, es ist ein, eine, Situation, die mich eben so berührt hat, dass ich hinterher, also die mich lange begleitet hat, auch Gegenstand von Supervisionssitzungen, war aber davon mal abgesehen, und ich mich, das ist der einzige Fall, später nochmal darum bemüht habe, Kontakt zu bekommen und festgestellt habe, sie hat eine Lehre abgeschlossen, sie hat eine eigene Familie gegründet, wo ich Entlastung erfahren habe dadurch, dass ich die Stärke in dieser jungen Frau dann doch durchgesetzt hat, sich selbst zu behaupten. Aber falsch war das Urteil.
Sehr schrecklicher Fall. Können Sie denn sagen, was aus dem Stiefvater geworden ist? Der ist ja hoffentlich
wirklich verurteilt worden. Der Stiefvater ist später von Frau von Lukowitsch, die jetzt ja gerade vor kurzem in Pension gegangen ist, zu einer sehr hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, weil jetzt die Betroffenheit ja auch spürbar ist und diese Fallschilderung ja auch sehr mitnimmt. Das ist so. Ich habe trotzdem ja vorhin gesagt, ich habe mein Prozessregister durchgeguckt und habe festgestellt, dass ich doch einen sehr erfüllenden Beruf habe. Und jetzt kommen wir ja wieder so ein bisschen zu der immer so mitschwingenden Frage, wie kann man etwas erfüllend finden, wenn man mit solchen Lebenssachverhalten und Biografien und so weiter befasst ist. Es ist so, der Einsatz für diese junge Frau, der in diesem Fall, das kann man sich leicht ablesen, weit auch in die psychosoziale Prozessbegleitung, das ist eigentlich was für Nebenkläger, aber was man auch an so einer Stelle als Verteidiger mitleistet, hineinging und in dem Fall ja auch noch gut ausgegangen ist, in Anführungsstrichen, ja. Also dass diese junge Frau, diese geschundene junge Frau, dann ihren Weg ins Leben geführt hat. Und so werden viele Geschichten dann, manchmal verklärt man es für sich ein bisschen, aber doch häufig auch irgendwie rund.
Würden Sie auch sagen, dass das auch eine gewisse Spannung erzeugt, die Fälle, mit denen Sie sich so beschäftigen? Also empfindet man da auch ein gewisses Interesse einfach an den Geschichten oder so eine gewisse Neugier? Das ist ja auch was bei uns hier immer wieder eine Rolle spielt. True Crime, warum hört man sich sowas an? Warum macht man solche Podcasts? Ne, man kann es ja nicht leugnen, dass auch einfach ja ein gewisses Interesse daran besteht, solche menschlichen Geschichten zu erzählen, darüber mehr zu erfahren. Ist das auch was bei Ihnen im Beruf eine Rolle spielt?
Also es hat auf jeden Fall seinen Reiz, und zwar auch unter dem Gesichtspunkt, den Blickwinkel immer noch weiter zu eröffnen. Also die Aufgabe eines Strafverteidigers, einer Strafverteidigerin besteht darin, auch Sachen zu denken und gegebenenfalls zu formulieren, die andere nicht denken und nicht formulieren. Nur so bekommt man den Zugang zum Gericht in der Beweiswürdigung, also bestimmte Erweiterungen einfach auch nochmal zu präsentieren in dem, was man sonst aus der Akte eben so nur kennt. Und das ist natürlich ein bisschen davon getragen, was Sie gerade sagen. Da muss man schon ein Faible für haben und man muss auch, es muss einen richtig interessieren. Es gibt nichts Schlimmeres als schlaffe Verteidigerinnen und Verteidiger. Also ich will meine Zunft nicht reinreden, aber es ist manchmal so, dass man allein durch die Aktenkenntnis schon einen Vorteil hat. Und das ist ein schlechter Zustand. Das ist nicht die Regel, bitte. Aber es gibt immer wieder so. Und gute Verteidigung funktioniert nur, wenn man das auch mal machen will.
Ich würde gerne eigentlich zum Abschluss nochmal fragen. Wir haben ja die ganze Zeit auch immer mal wieder dieses Thema Moral gehabt. Und gibt es eigentlich auch Mandanten, die schuldig sind und die zu Ihnen sagen, ich möchte eigentlich gar nicht, dass Sie das Beste für mich rausholen, sondern ich möchte meine Strafe bekommen, so wie ich sie verdient habe, einfach um mein eigenes Seelenheil wiederherzustellen. Gibt's sowas?
In diesem einen Fall, wo ich, über den ich nicht weiter sprechen kann, war das so. Ansonsten eigentlich nicht.
Also die Leute versuchen schon immer, das möglichst Beste für sich rauszuholen.
Also es ist manchmal so, dass unbedarft, ich hatte mal jemanden, der sollte einen LKW gestohlen haben und wurde dann von der Polizei aufgegriffen und gestand 5 LKW-Diebstähle. weil er sagte, er müsste jetzt mal reinen Tisch machen und diese sogenannte Lebensbeichte ablegen. Ja, dieser Begriff taucht natürlich auf, aber den gibt es eigentlich in dieser Form normalerweise nicht. Dem Mann war nur bedingt zu helfen, weil die Kompensation durch das offene Geständnis wog nicht mehr die Anzahl der Taten auf. Und
aber vielleicht hat er sich danach besser gefühlt.
Und er hat sich besser gefühlt, aber also sagen wir mal so, sich 1-2 Jahre länger im Gefängnis besser fühlen, das verblasst doch schnell.
Ja. Ich glaube, wir haben halt wirklich super viel über die Arbeit als Strafverteidiger gelernt. Also herzlichen Dank, dass Sie da waren und uns so dran haben teilhaben lassen. Ich denke, wir haben viel dazu gelernt.
Ja, das war wirklich sehr spannend. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter Fragen stellen und reden, aber die Zeit läuft langsam ab. Von daher würde ich auch sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren, so offen und ehrlich mit uns gesprochen haben und uns so viele spannende Einblicke gegeben haben.
Es bleibt natürlich jetzt an mir, mich bei Ihnen zu bedanken. Ich hatte es schon gesagt, es war für mich auch eine gelungene Gelegenheit, noch mal ein bisschen zu gucken, was hast du eigentlich so gemacht in den ganzen Jahren. Vielen Dank.
Dann bleibt noch zu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bis zum nächsten Mal.
Genau. Tschüss. Ach so, bevor wir es vergessen, schauen Sie doch auch gern auf unserer Themenseite auf www.ln-online.de/truecrime vorbei. Dort gibt es noch ganz viele Infos, Artikel und Fotos zu allen unseren Folgen.
Dies ist ein Podcast der Lübecker Nachrichten, produziert von Verbal You.